D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sobald Sojasauce dran ist, müssen natürlich Stäbchen daneben liegen. Zumindest auf den Fotos, die Foodies und auch Foodblogger von ihren selbstgekochten Gerichten machen. Ja, Pascal, ist ja eh klar, ne, dass alles, was so am Herd zusammengezaubert wird, auch fotografiert werden muss fürs Netz.
Klar.
Natürlich. Und zu einem Asiagericht gehören eben Stäbchen dazu. Dabei essen natürlich nicht alle Asiaten mit Stäbchen.
Nee, Quatsch. Und Inder nehmen auch nicht immer nur die rechte Hand und sonst nichts.
Ja, deswegen sagt eine Foodfotografin aus den USA, diese Foodblogger-Fotos sind zum Teil echt rassistisch oder bedienen eine bestimmte Stereotype. Das ist doch Quatsch, oder? Wir machen doch nicht absichtlich nur solche Fotos, fragt sich auch unser Reporter gleich hier. Außer dem Thema, heute ist der Prozess gegen Anton Schlecker losgegangen. Soll er zu Zeiten, als er schon wusste oder gewusst haben könnte, dass sein Unternehmen untergehen wird, Geld auf die Seite geschafft haben, mit Tricks, mit Geschachere in der Familie. Unser Corrie wird uns vom ersten Verhandlungstag berichten. Und wir sprechen übers Wildpinkeln in Paris.
Oh yes, jetzt kann man da aus dem Bahnhof treten in Paris und in kleine, nette Kübelchen pinkeln.
Austreten. Die Redaktionskonferenz am Montag, 6. März, mit im Studio ist Pascal Fischer.
Hallo.
Am Mikrofon Ralf Günther, hi.
D-Radio Wissen.
Oh, es ist zum Teil schon ein bisschen langweilig, ne? Was auf den sozialen Netzwerken so los ist. Es ist auch immer so typisch für ein Netzwerk, dass zum Beispiel bei Instagram super viele Food-Fotos, Essensfotos drauf sind. Bei Snapchat ähnlich, manchmal noch Schminktipps. Fotos von Essen. Lasst uns mal um dieses Essen auf Fotos kümmern heute Abend. Instagram abends durchblättern, entspannen bei indischen Curries, vietnamesischen Nudelsuppen und kunstvoll drapierten Sushi-Röllchen, die ganz, ganz toll abgelichtet werden. Das ist doch was Feines, aber eine Food-Fotografin aus den USA sagt, Leute, das ist rassistisch, was ihr da macht. Sobald das Essen exotisch wird, bedienen sich Food-Fotografen nämlich offenbar an Klischees, die nur selten dem Land gerecht werden, aus dem das Essen stammt, sagt sie. Das ist eine steile These, mit der sich unser D-Radio Wissen-Reporter Christian Schmidt beschäftigt hat.
Celeste Nosch liebt Essen und sie macht gerne Fotos davon. Sie ist professionelle Food-Fotografin. Dass sie Amerikanerin mit philippinischen Wurzeln ist, bringt ihr viele Jobs ein, die was mit, in Anführungsstrichen, exotischem Essen zu tun haben. Und da gibt es durchaus skurrile Aufträge, erzählt sie im Podcast The Racist Sandwich.
It was shooting for a tofu brand and the art director brought in this like big ass banana leaf, like huge. And he wanted me to just put the tofu on it. And he was just like, well, I just wanted to give it context because it's like an Asian thing.
Tofu auf Bananenblatt, weil die Asiaten es wohl so mögen. Weil der weiße Mann seine eigene Vorstellung hat von Asien. Celeste hat sich geweigert, die Fotos so zu machen.
So that's why I'm not gonna shoot it this way.
Celeste sagt, ob bei professionellen Fotoproduktionen oder bei Food-Fotos auf Instagram, sobald es vermeintlich exotisch wird, ist der Griff in die Klischeekiste nicht weit. Afrikanisches Essen wird mit buntem Filter fotografiert, vielleicht noch mit tanzenden Menschen im Hintergrund. Und bei asiatischem Essen sind es die Stäbchen, die die Food-Fotografin aufregen. Sobald Sojasauce irgendwo dran ist, wollen die Leute unbedingt Essstäbchen im Bild haben.
As soon as you see something that's remotely Asian, I eat has soy sauce in it, then there are chopsticks in it, which I think is really bizarre. It doesn't have to happen that way. Adding things that probably aren't relevant or necessary.
Celeste regt sich über den Holzhammer auf, mit dem die Leute auf Instagram exotisches Essen darstellen. Als ob das Essen alleine nicht ausreichen würde, drapieren es Profis und Instagram-Hobbyfotografen als klischeeüberladenes Gesamtkunstwerk. Und zwar so, wie weiße Amerikaner und Europäer sich eben Afrika oder Asien vorstellen. Was manchmal eben auch schlicht nach hinten losgeht. Das ist für Celeste Nosch Rassismus. Mit Klischees hat auch Pari manchmal zu kämpfen. Die Iranerin steht in der Küche eines kleinen Ladens in Köln, der sich Matheim Gourmet Falafel nennt. Food-Fotos auf Instagram sind ein wichtiger Teil des Marketings.
Damit kann man ja auch eine größere Gruppe an Kunden gewinnen, wo man vor allem auch junge Leute, die jetzt auch auf Instagram halt viel unterwegs sind.
Das Matheim Gourmet Falafel ist ein hippes kleines Restaurant. Nichts erinnert hier an einen Schnellimbiss. Die Wände sind rough, ohne Tapeten, Industrielampen hängen an der Decke, die Theke ist grün gekachelt. Das Publikum erwartet hier Style und den bekommen die Kunden. Doch das Wort Falafel im Namen reicht aus, dass manche Kunden eine ganz bestimmte Erwartungshaltung haben.
Also es kommen oft Kunden, die fragen, was für eine Küche wir sind. Und da kann ich halt auch echt nur sagen, es ist klar, Falafel sind arabisch, typisch arabisch, aber wir haben orientalische Gerichte aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern. Teilweise kann man die auch keinem Land zuordnen. Und die sind halt aus diesem orientalisch-arabischen Raum.
Klar gibt es die Falafel-Fotos auf dem Instagram-Profil des Matheim. Sowas wie Falafel im Fladenbrot, Salat, alles. Aber genau wie an der Theke will sich der Laden auch im Netz nicht in Schubladen stecken lassen. Die meisten Bilder zeigen Smoothies, Salate in allen Farben und Formen, verschiedene Soßen und Dips.
Genau, wir haben einmal die Falafel Bread Bowl. Das ist dann wie so eine Falafel, das ist in so einer Brotschale mit verschiedenen Salaten drin. Dann haben wir die Falafel Plate, das ist mit Hummus. Und dann kann man halt auch sich aussuchen, welche Falafel man möchte. Wir haben drei verschiedene Sorten an Falafeln. Einmal mit Petersilie, Koriander. Mit Paprika und mit Harissa. Harissa ist eine scharfe Paste.
Foodfotografin Celeste Norsch wird sich wohl niemals mit dem Instagram-Food-Hype anfreunden. Sie fühlt sich bei Instagram an ihre Grundschulzeit erinnert, als einmal im Jahr der Tag der kulturellen Vielfalt stattfand. Sie als amerikanisches Mädchen mit philippinischen Wurzeln musste sich dann immer landestypisch verkleiden.
When I was a kid, right, in elementary school, and we had Diversity Day, and we all had to dress up. The photos kind of the food in the magazines kind of feel like that, where you're dressed up.
Celeste wirbt dafür, Fotos zu machen, so wie es der Matheim Gourmet Falafel eigentlich schon macht. Geiles Essen braucht keine Klischeeverzierung.
Why don't you let the food speak for itself the way that you let every other dish that you're shooting?
Behandelt einen Falafelteller so wie ein Schnitzel. Das ist Integration.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Weltrekordversuch, von dem niemand von euch denkt, dass er jetzt erst gebrochen wird. Aus Indien kommt nämlich jetzt die erste, Achtung, rein weibliche Crew eines Flugzeuges, die eine Weltumrundung gemacht hat mit einem Linienflugzeug. Wie ist das abgelaufen, Pascal Fischer?
Ja, das sind alles Angestellte von Air India. Die haben dann am Montag vor einer Woche eine Boeing 777-200LR bestiegen und sind eben von Neu-Delhi über den Pazifik bis nach San Francisco geflogen und von dort dann am Freitag wieder über den Atlantik zurück nach Neu-Delhi. Die Flüge dauern ja 15,5 Stunden und natürlich haben sich da die vier Pilotinnen abgewechselt. Aber nicht nur das, also nicht nur Chefs und Kabinencrew weiblich, nein, auch die Sicherheitsinspektion und die Radarüberwachung, das haben alles Frauen gemacht. Air India hat deshalb das Guinness-Buch der Rekorde schon kontaktiert.
So, das ist jetzt einerseits ein schönes Symbol für die Welt und insgesamt auch für Indien, wo ja Rollenbilder schon mal sehr konservativ ausfallen können. Warum kommt der Rekord gerade von da?
Ja, kein Zufall, weil Air India die Geschlechtergleichheit sehr wichtig findet. Es hat einige Fälle von sexueller Belästigung gegeben in letzter Zeit. Und dann im Januar hat Air India für alleinreisende Frauen eigene Sitzplätze auf Inlandsflügen eingeführt. Reine Frauenteams sollen auch andere Flüge noch absolvieren, zum Beispiel zu Ehren des Internationalen Frauentags am 8. März.
Ein toller Rekord, aber irgendwie auch ein bisschen spät, ne? Im Jahr 2017. Die erste All-Women-Crew fliegt mit Air India um die Welt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hat Anton Schlecker gewusst, dass sein Unternehmen nicht mehr zu retten ist und deswegen Geld beiseite geschafft? Oder nicht? Das wirft ihm zumindest die Staatsanwaltschaft Stuttgart vor. 2012 ist die Drogeriemarktkette in die Insolvenz gegangen. 25.000 Beschäftigte haben damals ihren Job verloren. Und heute ist der Prozess gegen Anton Schlecker losgegangen. Das wird eine Riesengerichtsverhandlung. Mehrere Anklagepunkte, mehrere Angeklagte, nämlich auch seine Frau, seine beiden Kinder sowie zwei Wirtschaftsprüfer. Tobias Frei war beim ersten Prozesstag heute in Stuttgart dabei. Tobias, wie war der erste Tag?
Ja, zuerst einmal gab es ein großes Blitzlichtgewitter, als Anton Schlecker im Saal erschienen ist. Klar, jeder wollte sehen, wie sieht denn dieses Phantom jetzt eigentlich aus? Denn die letzten offiziellen Fotos, die gab es im Jahr 1999. Und ich muss sagen, man sieht ihm diese 18 Jahre an. Er ist jetzt 72 Jahre alt, er ist ergraut, er ist etwas blass geworden. Heute hat er einen schwarzen Pullover und ein schwarzes Jackett getragen. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, die hat er interessiert, aber eigentlich regungslos zur Kenntnis genommen. Es gab jetzt keine große Gestik oder Mimik von Anton Schlecker. Er hat einfach nur meistens zugehört, entweder den Staatsanwälten oder seinen Anwälten halt.
Dann fass doch für uns bitte nochmal diese Vorwürfe zusammen.
Es ist eine ganze Reihe an Vorwürfen. Insolvenzverschleppung, Untreue. Der Hauptvorwurf ist der des vorsätzlichen Bankrotts. Anton Schlecker soll kurz vor der Pleite seines Unternehmens Geld beiseite geschafft haben. Und das, obwohl er wusste, dass der Konzern nicht mehr zu retten war. Er wollte dadurch, so ist zumindest die Anklage, seine Vermögen vor den Gläubigern schützen. Laut Staatsanwaltschaft geht es um insgesamt 36 Fälle und um mehr als 20 Millionen Euro. Und das Geld hat er wohl seiner Familie gegeben. Er soll es zum Beispiel an seine Enkel und an seine Kinder verschenkt haben. Er hat offenbar 1 Million Euro mal für die Renovierung einer Wohnung beiseite geschafft. Er soll seinen Kindern Geld für Luxusurlaube gezahlt haben und eben auch seiner Frau Christa Beratertätigkeiten überwiesen haben. 70.000 Euro, da sagt die Staatsanwaltschaft aber klipp und klar, nee, diese Beratertätigkeiten haben gar nicht stattgefunden.
Okay, was hat Anton Schlecker zu den Vorwürfen heute gesagt?
Nichts, er hat etwas sagen lassen und zwar hat sein Anwalt verkündet, er hat gesagt, dass die Vorwürfe zurückgewiesen werden und er hat auch gesagt, dass die Anklagepunkte nicht zutreffend seien. Er hat aber auch angekündigt, dass Anton Schlecker im Laufe des Prozesses mal etwas sagen wird, dass er sich zu Wort melden wird. Wann das der Fall sein wird, das ist noch unklar. Ich glaube, das war eben auch ein taktischer Zug heute von den Anwälten, denn klar, heute war das Medienaufkommen extrem groß, sehr viele Kameras, sehr viele Reporter waren da und jeder Satz von Schlecker, der hätte für eine große Aufregung gesorgt.
Also die Kinder und seine Frau sind auch irgendwie involviert. Was sind die genauen Vorwürfe an Sie? Einfach nur, dass Sie das Geld bekommen haben?
Genau, sie sind wegen der Beihilfe zum Bankrott angeklagt. Sie sollen eben diese Geschenke angenommen haben. Sie sollen aber eben auch tatkräftig dazu beigetragen haben, dass das Geld aus dem Unternehmen floss. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt davon, dass Anton Schlecker jahrelang Millionen auf die Logistikgesellschaft LDG umgeleitet hat. Das war eine Tochterfirma, bei der die Kinder Maike und Lars Gesellschafter waren. Und die sollen eben jahrelang überhöhte Stundenlöhne kassiert haben. Die Rede ist da von 28 bis 30 Euro pro Stunde. Normalerweise, so die Staatsanwaltschaft, wären um die 18 Euro pro Stunde angemessen gewesen. Und eben dadurch konnte Anton Schlecker offenbar auch sehr viel Geld, einige Millionen Euro aus dem Konzern schaffen.
Und mitangeklagt sind ja auch diese zwei Wirtschaftsprüfer. Was wird denen denn vorgeworfen? Haben die sich, ich sag mal, mutmaßlich ein kompliziertes Konstrukt ausgedacht, das es schwerer machen wird, am Ende irgendwas nachzuweisen?
Nein, es ist eigentlich relativ harmlos. Sie sollen einfach ihren Pflichten nicht nachgekommen sein. Sie sollen eben Bilanzen, die nicht korrekt waren, richtig abgerechnet haben. Also sie sollen gesagt haben, da war alles in Ordnung. Und da sagt eben die Staatsanwaltschaft auch, nee, das geht so nicht. Da habt ihr eure Pflicht vernachlässigt. Ihr müsst da schon richtig prüfen. Und das haben sie wohl nicht gemacht.
Hast du nach dem ersten Verhandlungstag heute schon so ein Gefühl, wie sich dieser Prozess entwickeln wird? Der dauert ja recht lang.
Ja, also beide Seiten, sowohl Staatsanwaltschaft als eben auch die Verteidigung, haben gesagt, also es ist extrem kompliziert, es ist extrem schwierig, dieses Verfahren. Denn man muss erstmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, in dieses Schlecker-Imperium, das sehr verzweigt war, mit vielen Tochterfirmen auch. Das ist wirklich ein komplexes Konstrukt. Und ich denke, das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Insgesamt 26 Verhandlungstage sind mal angesetzt. Die Richter haben aber heute auch klipp und klar gesagt, wenn wir mehr Tage brauchen, dann brauchen wir eben mehr. Bislang ist der letzte Verhandlungstag mal der 9. Oktober. Klar ist auch, das Gericht möchte das Verfahren dann doch irgendwann einmal abgeschlossen haben. Ob das in diesem Jahr noch der Fall sein wird oder dann eben erst im nächsten Jahr, das ist noch unklar.
Tobias Frey war das in Stuttgart, wo vor dem Landgericht heute der Prozess gegen Anton Schlecker losgegangen ist.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wer in Deutschland irgendwo an der Häuserecke pinkelt, für den kann's teuer werden. Ne? Wildpinkeln kostet bis zu 5.000 Euro Bußgeld hier bei uns. Interessiert an Karneval und an Fasenacht und an Fasenet, wo auch immer ihr gefeiert habt in den vergangenen Wochen, niemanden. Und wo ist es am schlimmsten? Immer an den Bahnhöfen natürlich. Rund um die Bahnhöfe und das auch in Paris. Vor allem in Paris, die Hauptstadt der Wildpinkler. Wobei man da seit neuestem sogar zum Pinkeln in aller Öffentlichkeit aufgefordert wird. Wer da nämlich unterwegs auf der Straße plötzlich mal muss, dem stehen in Zukunft extra Blumenkübel zur Verfügung, sogenannte Urie-Trottoirs, bezahlt von der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF. Barbara Kostolnik ist für uns in Paris. Barbara, warum macht die SNCF das? Haben die Geld zu viel?
Ich glaube eher, dass die Nase voll haben von den ganzen Wildpinklern und da gibt's in Paris wirklich eine ganze Menge und natürlich gerade um den Bahnhof, die Bahnhofsgegenden sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass die Leute sich da zivilisiert verhalten und deswegen hat die SNCF beschlossen, wenn schon gepinkelt wird, dann bitteschön in wie du sagst, Blumenkübel. Die sehen besser aus und dann riecht es vielleicht auch nicht so, weil diese Blumenkübel haben nämlich die Besonderheit, dass man, also es muss ich ein bisschen beschreiben, ist ein bisschen komplizierter, man pinkelt da rein und dann wird das unten aufgefangen im Sägemehl oder Stroh und wenn das voll ist, dann wird das rausgenommen, wird kompostiert und mit diesem Kompost werden oben dann die Blumen bepflanzt. Also das soll sozusagen so eine Art Kreislauf sein, dass man mit der Pinkelei auch nochmal richtig was tut für Blumen und die Botanik.
So also die Funktion, aber wie sehen die Blumenkübel aus?
Also das muss man sich vorstellen, das ist so eine Box, so ein Kasten, der ist ungefähr 1,50 Meter hoch und 1 Meter breit und die am Gare de Lyon in Paris haben so einen roten Pinkeleingang, sage ich jetzt mal, dass man das nicht verfehlt und da kann man dann reinpinkeln. Also sie sind relativ unauffällig und bis auf diesen roten Marker würde man jetzt nicht unbedingt glauben, dass es sich um öffentliche Urinale handelt.
Aber es sind Blumen drin.
Oben sind Blumen drin, genau.
Wie werden die denn angenommen von den Menschen da rund um die Bahnhöfe?
Also ich habe mich ja da gestern hinbegeben und habe die erstmal gesucht. Das war schon mal ein echtes Abenteuer, weil die stehen natürlich nicht am Haupteingang, ist irgendwie logisch. Aber sie sind so versteckt, dass ich echt viele Leute fragen musste, bis ich sie dann endlich mal gefunden habe. Und in Paris ist es jetzt nun so, dass dieser Bahnhof umgebaut wird und diese Urinale befinden sich gerade hinter einem Bauzaun, was natürlich ehrlich gesagt ziemlich suboptimal ist. Wenn der Bauzaun nicht umgekippt wäre, hätte ich sie wahrscheinlich nie gefunden. Und so ging es auch den ganzen anderen Leuten. Also ich musste die immer darauf aufmerksam machen und sagen, schauen Sie sich mal das an, da steht so ein Urinal, was halten Sie davon? Und die sagten, was soll das sein, ein Urinal? Also es ist noch nicht so wirklich angekommen oder durchgesickert in das Bewusstsein der Pariser.
Okay, das wird sich dann hoffentlich ändern, wenn der Bauzaun weg ist, wenn die Baustelle dort vorbei ist. Aber was machen denn eigentlich Frauen rund um den Bahnhof da in Paris, wenn sie unterwegs mal müssen?
Sehr gute Frage. In die Röhre schauen, würde ich sagen. Ich habe auch ein paar Frauen gefragt, die gesagt, das ist wieder mal typisch. Ja, die Jungs pinkeln überall wild rum und was macht man? Ja, man baut ihnen jetzt öffentliche Urinale. Das ist total unfair, weil die Frauen in Paris natürlich nicht so diese Möglichkeit haben. Sie sind halt irgendwie anders gebaut und das ist schwierig. Eine Frau hat zu mir gesagt, das ist echt gemein, weil auch in den Pariser Kneipen und so oder Pariser Gaststätten ist es halt auch nicht so einfach da reinzulaufen und zu sagen, ich möchte jetzt mal aufs Klo gehen. Aber es gibt Abhilfe, weil ganz offenbar hat man eine App konstruiert und diese App heißt Wo sind in Paris die Toiletten? So ähnlich ungefähr. Und die wird jetzt bald auf den Markt geworfen und da kann man dann öffentliche, kostenlose Toiletten finden. Und das wäre sozusagen eine Lösung, die auch für Frauen annehmbar wäre.
Oh, sag uns doch kurz, wie die App heißt. UE-Le-Null-Null?
Où sont les toilettes?
Ah, okay,
wo sind die Toiletten? Also ich hoffe, dass es das auch noch auf Deutsch gibt, weil sonst ist es natürlich ein bisschen doof. Ich warte da drauf. Ach. Aber es gibt auch übrigens ein Buch, ne? Faire pipi à Paris heißt das. Das ist ein ziemlicher Bestseller und da steht dann auch, das ist ein Buch, da kann man das nachschlagen. Aber eine App ist natürlich irgendwie ein bisschen, wenn es schnell gehen soll, ist eine App vielleicht besser als ein Buch.
Und ich bin mir sicher, unsere D-Radio-Wissen-Hörer, die können besser Französisch als ich. Insofern werden wir die App und das Buch auch finden. Danke dir.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Freie Schokolade für freie Bürger und zwar überall. Das verspricht der EU-Binnenmarkt. Doof nur, wenn die Osteuropäer minderwertige Produkte zu essen bekommen, obwohl es angeblich dieselben sind. Ja? Wir sprechen hier zum Beispiel von Rittersport oder Nutella oder Milchreis von Landliebe. Studien sagen nämlich, eventuell sind, nehmen wir mal die Schokoladensorten, die von minderer Qualität und schmecken schlechter. Und zwar in den Visegrad-Staaten, also Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien. János Lázár, der Chef der ungarischen Staatskanzlei, der spricht schon von Lebensmittelmüll, den die da bekommen. Und deshalb wollten die Landwirtschaftsminister heute auf dem EU-Treffen der Landwirtschaftsminister Druck machen. EU-weit soll bitte alles gleich schmecken, wenn die gleiche Marke draufsteht. Pascal, mach mal bitte die Menükarte auf. Worum geht's da?
Ja, um vieles mehr als nur Schokolade. Die ungarische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die hat in ungarischen und österreichischen Supermärkten einfach mal eingekauft. 25 Produkte, wissenschaftlich danach untersucht. Beispiel Nutella, angeblich in Ungarn weniger weich und cremig. Beispiel Rittersport, eine Sorte sei da weniger im Mund geschmolzen. Und Beispiel Milchreis von Landliebe, das schmeckte wohl in Ungarn einfach irgendwie dünner. Die Slowakei fand bei 22 Produkten, die man da untersucht hat, zum Beispiel auch Weniger Fleisch in den Würsten, mehr Fett und Wasser dafür da drin, in Milchprodukten weniger Eiweiß. Und Robert Fico, der Staatschef der Slowakei, dem schmeckt das alles gar nicht.
Es ist nicht zu tolerieren, dass internationale Konzerne in die osteuropäischen Länder Waren liefern, die qualitativ deutlich schlechter sind als die gleichnamigen Produkte, die in westeuropäischen Regalen liegen.
Ja, Menschen in Osteuropa seien es leid, Europas Mülleimer zu sein. Das meinte sogar der tschechische Landwirtschaftsminister Marian Jurecka neulich.
Jetzt ist das nur ein Vorstoß der Politik. Was sagen die Menschen dort?
Ja, die Kunden scheinen das oft ähnlich zu sehen. Viele Slowaken zum Beispiel, die fahren gerne nach Österreich rüber zum Shoppen. Und in Tschechien gibt es sogar Websites, über die kannst du dir dann deutsche Waren direkt aus dem Supermarkt bestellen.
Was sagen denn die Lebensmittelkonzerne zu diesen Vorwürfen?
Ja, das Bild ist da ein bisschen durchwachsen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat da neulich erst kurz einige abtelefoniert. Antworten gab es natürlich. Überall gäbe es dieselben Rezepte und Zutaten. Unterschiede seien, wenn überhaupt, nur klein. Das sagen zum Beispiel Ferrero für Nutella oder Friesland Campina für Landliebe-Produkte. Ritter Sport hat gesagt, wir haben nur ein Schokoladenwerk. Da läuft dann überall dasselbe vom Band.
Gut, gleiches Rezept heißt ja aber noch nicht, alle Zutaten sind dieselben.
Nee, das ist auch noch so ein Punkt. Die Verbraucherschützer, die munkeln auch immer, Coca-Cola zum Beispiel, die werde in Ungarn angeblich mit billigerem Mais-Sirup produziert. Die Agentur Reuters hat jetzt herausgefunden, Leibniz-Kekse in Polen, die enthalten weniger Butter und dafür billigeres Palmöl, so als Ersatz, als vergleichsweise in Deutschland. Und Iglo-Fischstäbchen, die hatten mehr Fisch in Österreich als in der Slowakei und Ungarn. Der Hersteller Nomad Foods hat dann schnell erklärt, das ist alles wegen des lokalen Geschmacks. Ja, die Leute wollen das so. Ähnlich sagt es auch Unilever. Die Deutschen, die wollen einfach eher so weißes Vanilleeis. Die Österreicher eher leichte Gelbfärbungen darin, finden das irgendwie natürlicher. Und ungarische Brühwürfel, ja klar, die hätten einfach mehr Paprika und Zwiebeln als anderswo. Und dann gäbe es ja auch in jedem Land einfach noch unterschiedlichere Lebensmittelgesetze.
Sag mal, könnte es nicht ganz banal eigentlich so sein, dass die Konzerne einfach billiger produzieren für diese Länder dort, weil die Menschen in Osteuropa vermeintlich nicht so viel Geld haben?
Könnte sein, das Nettoeinkommen in Osteuropa ist ja nur halb so hoch wie zum Beispiel in Österreich, das jetzt hier ständig als Vergleichsland herhalten muss. Miloš Lauko vom slowakischen Lebensmittelverband, der hält aber dagegen. Qualität sei den Menschen in seinem Land wichtiger als der Preis.
Die meisten Lebensmittel und Markenprodukte sind in den westlichen Ländern wegen der stärkeren Konkurrenz sogar billiger als bei uns. Das Argument, die Qualität werde wegen der niedrigeren Preise reduziert, ist also falsch.
Miloš Lauko findet also, die Konzerne spielten ein falsches Spiel.
So, jetzt kommt wieder die Super-EU und hat irgendwelche Vorschläge. Gibt es konkrete Maßnahmen in Brüssel?
Ja, in Brüssel war das Thema heute dem Vernehmen nach nicht Top-Priorität. Sowas wurde auch schon oft gefordert, aber dann wieder oft ignoriert, so ein Thema, ne? Lebensmittelstandardisierung bei so Produkten. Produktunterschiede in den Ländern sind ja erstmal per se nicht verboten. Nur eine Schummelei zwischen Kennzeichnung und Inhalt, ne? Also außen und innen der Packung. Der slowakische Lebensmittelverband ruft deshalb so ein bisschen zum Markenboykott auf und Ungarn wird sehr bald 100 weitere Produkte untersuchen und will noch im März die Ergebnisse veröffentlichen.
Lebensmittel sind in Osteuropa angeblich schlechter produziert, anders, weniger lecker, auch wenn der gleiche Markenname draufsteht. Die Konzerne sagen, nee, die Regierungen wollen sich wehren jetzt. Pascal Fischer hat erklärt, worum es geht. Ich habe übrigens gehört, dass wir hier in Deutschland die schlechten Tomaten bekommen, weil wir sehr preissensibel sind und kein Geld ausgeben wollen für ordentliche, gute Tomaten. Die gehen nach Italien zum Beispiel. Die kriegen die super Italien.
Was geht uns verloren?
Ja, also hast du mal eine richtig gute Tomate in Italien gegessen?
Wahrscheinlich nicht.
Ja. Wir kriegen hier nur die wässrigen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und ich weiß nicht, was ihr unter oben ohne Fotos versteht, aber das, was da in der Vanity Fair von Emma Watson zu sehen war, ihr wisst schon, die Hermine aus Harry Potter, würde ich nicht sagen, dass das oben ohne Fotos waren. Emma Watson steht da in so einem Strickbolero, unter dem hat sie nichts drunter und es blitzt etwas freie Haut durch. Mehr aber auch nicht. Trotzdem, ihre Bilder haben mal wieder eine Diskussion über Feminismus hervorgerufen. Eine Reaktion, die sie selbst überhaupt nicht versteht, hat sie im Interview gesagt.
I think there is, it just always reveals to me how many misconceptions and what a misunderstanding that there is of what feminism is. Feminism is about giving women choice. Feminism is not a stick with which to beat other women with. It's about freedom. It's about liberation. It's about equality. I really don't know what my tits have to do with it.
Ja, wir auch nicht. Was haben diese Fotos tatsächlich mit Feminismus zu tun und was nicht? Felicitas Böselager aus dem D-Radio-Wissen-Team ist bei mir im Studio. Felicitas, wie kam es überhaupt zu dieser Diskussion, zu dieser neuen?
Eine britische Journalistin, die hat diese Bilder gesehen und dann getwittert, Feminism, Feminism, Gender, Wage Gap, why oh why am I not taking seriously feminism? Oh, and here are my tits. Sie sagt also, jemand, der sich freizügig zeigt, der kann keine gute Feministin sein. Der braucht sich auch nicht wundern, dass er nicht ernst genommen wird. Dazu hat Emma Watson sich ja geäußert, wie du gerade gespielt hast, und gesagt, dass ihre eigene Freiheit ist, sich zu zeigen, wie sie es möchte. Und dass gerade das zum Feminismus dazugehört. Das sagt auch die Autorin und Feministin Antje Schrupp. Sie findet nur, dass nicht gleich alles, was freiwillig ist, auch dem Bild der Frau dient.
Es stimmt ja schon, dass Frauen sich sehr konformistisch verhalten und den Geschlechtsrollenerwartungen anpassen, um nicht anzuecken. Und das kann man schon auch kritisch in Frage stellen, wenn das der Fall ist.
Also wenn Frauen sich freiwillig in sexistischen Bildern ablichten lassen, dann macht allein die Tatsache, dass das Bild freiwillig war, das Bild nicht weniger sexistisch. Sie fordert, dass Frauen selber die Verantwortung für solche Bilder tragen und sich Gedanken darüber machen sollten, was sie da eigentlich transportieren.
Aber warum regen sich dann bei so einem vergleichsweise harmlosen Foto Menschen auf?
Der Soziologe Professor Rolf Pohl glaubt, dass diese Aufregung sehr eng mit der Person und aber auch vor allem mit der Botschaft von Emma Watson verbunden ist.
Man hat das Gefühl, da haben einige oder viele darauf gewartet, dass sie sich sowas erlaubt, dass man dann da reinschlagen kann. Also einige, die offensichtlich mit ihrer ja doch ernstzunehmenden Rolle als Botschafterin für Frauenrechte grundsätzlich immer schon Probleme hatten oder nicht einverstanden waren.
Ja, Emma Watson ist ja Botschafterin für Frauenrechte in der UN und vertritt da sehr klare Standpunkte zur Gleichberechtigung und damit hat sie weltweit viel Aufsehen erregt.
Also ist das quasi einfach eine künstlich aufgeblasene Debatte jetzt?
Ja, das würde ich schon sagen. Hinzu kommt ein Phänomen, das Pohl seit langem beobachtet, nämlich, dass jedes Mal, wenn eine wichtige Diskussion über Sexismus stattfindet, plötzlich vom eigentlichen Thema abgelenkt wird. Also, dass die eigentliche Diskussion ins Lächerliche gezogen wird oder dass man zum Beispiel westliche Standards mit denen in anderen Ländern vergleicht, also in Ländern, in denen Frauen zum Beispiel unterdrückt werden, um dann zu sagen, dass bei uns auch alles in Ordnung ist.
Damit lenkt man dann wirklich davon ab, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, wie berechtigt die Kritik an Ungleichheiten, wie berechtigt die Kritik an Sexismus, der bei uns immer noch unglaublich bis in den Alltag sehr tief und stark verankert ist, ist.
Also das ist für ihn die Debatte, die hier geführt werden sollte, der alltägliche Sexismus in unserer Kultur.
Aber stehen hinter dieser Diskussion nicht einfach auch unterschiedliche Vorstellungen von Feminismus? Also eine Leseart, die vorgibt, wie eine feministische Frau sich zu verhalten hat, also nicht aufreizend oder dass sie kein Kopftuch tragen soll und. Und die andere Seite, die sagt, dass Feminismus die Freiheit und die Möglichkeiten der freien Entscheidung der Frau bedeutet.
Ja, das ist sicher auch ein Aspekt. Ein anderer ist, dass der klassische Feminismusbegriff nur noch sehr schwer zu greifen ist, sagt Rolf Pohl.
Das liegt auch daran, dass es bei uns nicht mehr so den klassischen Kern, den Kampf um die Erringung von Gleichberechtigung und Frauenrechten, also im Sinne auch einer rechtlichen Gleichstellung, gibt. Da ist ja sehr viel passiert und es geht aber immer noch um diese sehr tief sitzenden kulturellen Verankerungen von männlicher Dominanz, Vorherrschaft und die noch sehr tief in den Einstellungsbereichen, Einstellungsmustern drin sind.
Außerdem glaubt Pohl zu beobachten, dass es gerade eine Gegenbewegung gegen den Feminismus gibt und viele Menschen und auch Parteien in Europa das alte Frauenbild wieder etablieren wollen. Er sagt, genau deshalb sollten wir uns nicht immer wieder ablenken lassen, sondern tatsächlich über die strukturellen Probleme reden und mehr über die Botschaften von Emma Watson als über ihre vermeintlichen Busenbilder.
Und wenn wir über die Busenbilder sprechen, dann nicht im Zusammenhang mit Feminismus. Haben wir nicht getan, wir haben einfach nur aufgeklärt hier in D-Radio Wissen. Dankeschön, Felicitas Böselager.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und wir wissen alle, unsere Bundeskanzlerin hat einen schier unerschöpflichen Vorrat an seltsamen Sakkos. Aber auch seltsame Sakkos sind irgendwann mal total in. Jetzt macht ein Instagram-Account Angela Merkel tatsächlich zur hippen Stilikone. Merkel-Looks oder sagen wir einfach Merkel-Looks. Pascal Fischer, was passiert da auf diesem Profil?
Es sind erstmal Fotos zu sehen und zwar aus den Jahrzehnten. Ja, also 20. Jahrhunderts noch. Auch private. Die hat die Modejournalistin Alana Johnson aufgetan und dann zeigt sie zum Beispiel Fotos aus den 80ern. Und wir alle wissen ja, was genau eine Generation zurückliegt. Das wird oft unverhofft hip. Eben wie Angie, ne? Zum Beispiel im grün-roten Sakko mit Kurzhaarfrisur und so einem rebellenen Charme im Blick, guckt sie in die Kamera. Oder so ein Schwarz-Weiß-Foto, Pärchen im Wald, wie ein Plattencover, finden die ARD-Kollegen. Ich habe eins gesehen, so von oben fotografiert auf Schwarz-Weiß, so wie so eine dynamische Werbeagentur-Bewerbung. Ja? Und dann noch die Grimassen, die mal zu sehen sind, so Duckface, Ekelface oder sogar Flirty.
Ja. Mhm. Schulterpolster auch dabei? Also Schulterpolster gesehen?
Ist alles dabei.
Wie finden das die Leute auf Instagram? Satire oder Begeisterung?
Oh, so cute, love that one, ist da zu lesen. Aber auch, are you kidding me, wenn da die Merkel mit schwarzer Federbohr auftaucht. Das Magazin Edition F, das ist ja das digitale Magazin für starke Frauen, das hat sogar Links zusammengesucht zum Nachkaufen aller Accessoires. Also inklusive Vintage Blazer, Buntfaltenhose und Business-Tasche. Angie ist jetzt Mode-Mama Merkel.
Yeah. Ein Instagram-Account macht die Bundeskanzlerin zur Fashion-Queen Merkel Looks.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
In Israel haben Archäologen einen etwa 4000 Jahre alten Dolmen entdeckt, der die Forscher noch vor Rätsel stellt. Dolmen bestehen aus großen Steinblöcken, sehen aus wie überdimensionierte Tische und dienten wohl meistens als Grabstätten. Das Besondere an dem jetzt in Galiläa entdeckten Exemplar sind nicht nur seine enorme Größe, sondern auch die Gravuren in der Deckenplatte. Die Verzierungen unterscheiden sich deutlich von den bisher bekannten Steinmalereien in der Region. Was sie bedeuten, können die Forscher noch nicht sagen. Nach Angaben der israelischen Antikenbehörde handelt es sich um den ersten derartigen Fund im Nahen Osten. Allein die Deckenplatte soll mindestens 50 Tonnen wiegen. Laut den Forschern könnte das enorme Gewicht ein Hinweis darauf sein, dass die Erbauer über fortgeschrittenere Technologien verfügten als bisher angenommen. Bis unser menschliches Gehör komplett funktioniert, dauert es Jahre. Bei Schweinswalen geht das viel schneller. Das Schweinswal-Babygehör ist schon 30 Stunden nach der Geburt fertig. Das haben Forscher aus Dänemark herausgefunden. Sie hatten zwei Neugeborenen und zwei erwachsenen Schweinswalen Elektroden am Kopf befestigt. Mit denen konnten sie feststellen, wie die Walgehirne auf verschiedene Geräusche reagieren. Ergebnis: Schon 30 Stunden nach der Geburt gab es keinen Unterschied zwischen den Babywalen und den Erwachsenen. Alle hörten gleich gut. Die Forscher sagen, dass sie bisher kein Säugetier kennen, bei dem sich das Gehör so schnell entwickelt. Schweinswalbabys müssen schnell gut hören, damit sie den Kontakt zu ihrer Mutter halten können. Wahrscheinlich ist das bei anderen Walen ähnlich. Vor 10 Jahren war Rauchen noch in. Das hat sich in kurzer Zeit ziemlich geändert. Und die Zigarette hat in ihrer Geschichte noch mehr solche Imagewechsel hingelegt. Was genau da passiert ist, haben sich deutsche Historiker und Sozialwissenschaftler mal genau angeguckt. Sie haben mehrere Quellen analysiert und fanden raus: Im Kaiserreich war die Zigarette noch ein modernes Genussmittel. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann eine erste große Revolution. Die Tabakkonzerne veränderten die Mischung, und zwar so, dass die Raucher tiefer inhalieren mussten und so auch schneller abhängig wurden. Etwas später kam dann noch der Filter dazu. Damit räumten die Hersteller indirekt ein, dass Zigaretten nicht wirklich gesund sind. Wie schädlich Rauchen wirklich ist, ist dann auch immer mehr Leuten klar geworden. Die Forscher glauben deshalb auch, dass die Zigarette schon bald kein Massenprodukt mehr sein wird. Dass sie ganz aussterben wird, glauben sie aber auch nicht.
Die Radio Wissen.
Da gab es ein paar Fehler in der großen Arbeitsmarktreform unterm letzten SPD-Kanzler Gerhard Schröder, der sogenannten Agenda 2010. Der neue SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat ja angekündigt, diese Fehler korrigieren zu wollen. Er will, sollte die SPD die Wahlen im Herbst gewinnen, einen längeren Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 und weniger befristete Jobs. Heute hat die aktuelle Bundesarbeitsministerin Andreas Nahles, SPD, diese geplanten
Korrekturen der Agenda 2010 vorgestellt. Und was genau da die SPD vorhat, darüber sprechen wir jetzt mit Volker Findhammer aus unserem D-Radio Wissen Hauptstadtstudio. Volker, welche Ideen hat Andrea Nahles vorgestellt?
Martin Schulz hat ja schon früh angekündigt, dass gerade in der Arbeitsmarktpolitik zentrale Fragen geklärt werden sollen, dass es Korrekturen geben soll an der Agenda 2010. Und genau das versucht man mit dem heutigen Konzept umzusetzen. Das heißt schlicht Qualifizierung stärken, Versicherungsschutz verbessern, die Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung. Und da kommen so schon die neuen Noten raus. Es soll ein dauerhaftes Recht auf Weiterbildung geben. Das gab es bislang nicht. Alle Arbeitslosen sollen einen Anspruch auf Weiterbildung haben, also auf Qualifizierungsmaßnahmen, wenn sie arbeitslos werden. Und das Ganze soll passieren, nach 3-monatiger Arbeitslosigkeit soll eine solche Qualifizierungsmaßnahme greifen. Und die soll dann auch mit einem besonderen Arbeitslosengeld weiter bezahlt werden, so als wäre man ganz normal arbeitslos.
Ist das dieses Arbeitslosengeld Q?
Genau, das Q steht da auch für Qualifizierung, denn normalerweise ist es so, wenn du in eine Qualifizierungsmaßnahme kommst, dann bekommt man von der Bundesagentur nur die Hälfte des Arbeitslosengeldes ausgezahlt und das soll jetzt auf den normalen Satz aufgestockt werden über dieses Arbeitslosengeld Q.
Welche Folgen hätten denn diese Reformen generell für Arbeitslose?
Ja, es würde erstmal bedeuten, dass man schneller als bislang in Qualifizierungsmaßnahmen kommt. Natürlich immer in der Hoffnung, dass sich danach auch wieder ein Job findet, also dass man einen Weg aus der Arbeitslosigkeit findet. Die Arbeitsministerin begründete das mit der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage. Wir haben ja überall, wo wir hinschauen, einen Fachkräftemangel. Und viele ältere Arbeitnehmer, die ja schon einiges an Arbeitserfahrung mit sich bringen, könnten ja eventuell mit wenigen Schritten auch für einen neuen Job qualifiziert werden. Das ist zumindest die Idee dahinter, dass man also die Menschen wieder schneller in Arbeit vermitteln kann, bevor sie dann langfristig arbeitslos werden und in der Grundsicherung verharren, die ja dann doch viele Menschen eher dann in die Armut führt.
Es geht auch um längeren Anspruch auf ALG 1, Arbeitslosengeld 1 und weniger befristete Jobs. Wie will man das umsetzen?
Ja, das Arbeitslosengeld 1 wird automatisch dadurch verlängert, dass für die Zeit der Qualifizierungsmaßnahme, und die kann ja längstens bis zu 2 Jahren betragen, eben dieses Arbeitslosengeld Q bekommen soll, also dieses Qualifizierungsgeld, das dann quasi als ein Ersatz für diese Zeit gilt, auch bezahlt aus den Mitteln der Bundesagentur für Arbeit, aber dann dazu führt, dass sich die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes insgesamt verlängert. Das kann interessant sein für ältere Langzeitarbeitslose. Denken wir an einen 58-Jährigen, der ja doch noch einige Zeit zu arbeiten hätte. Für den könnte das hilfreich sein, eben nicht in die Langzeitarbeitslosigkeit zu verfallen, sondern durch die Qualifikation doch nochmal eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten.
Und Kritik gab es heute generell schon. Das Ganze sei zu teuer, hört man aus Reihen der Union. Was soll das denn kosten?
Ja, die Arbeitsministerin sagt ganz nüchtern 1 Milliarde Euro und sie argumentiert damit, die Bundesagentur für Arbeit habe einen Überschuss im Qualifizierungsbereich von 11 Milliarden. Also da habe da ein ordentliches Polster entwickelt und da könne man durchaus mal 1 Milliarde von in Anspruch nehmen, um dieses Qualifizierungsprojekt zu probieren und den Menschen, vor allen Dingen den Älteren, eine neue Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben.
Volker, du hast dir diese Vorstellung dieser Pläne angehört. Du kennst dich generell gut aus auf dem Gebiet. Was ist deine Meinung? Ist das eine Rolle rückwärts der SPD oder ist das Kosmetik? Hat das Zukunft?
Ja, ich würde sagen, weder noch. Das hat schon ein Stück weit Zukunft. Also Kosmetik ist es insofern nicht. Es sind ernsthafte Ansätze. Auch beispielsweise soll ja die Versicherungszeit für junge Beschäftigte verändert werden. Bislang ist es so, man hat Anspruch auf Arbeitslosengeld erst nach 2 Jahren, von dem man mindestens 1 Jahr beschäftigt sein muss. Das will die SPD ändern auf 3 Jahre, in denen man nur 10 Monate beschäftigt sein soll. Das soll vor allen Dingen auf jene zielen, die unsicher beschäftigt sind, die sich durch viele Jobs durchhangeln müssen, dass denen dann doch ein Anspruch auf Arbeitslosengeld und damit auch auf Qualifizierung erwächst, um die Menschen dann längerfristig in Arbeit bringen zu können. Also das hat schon eine neue Qualität. Es ist aber auf der anderen Seite keine Rolle rückwärts, denn die eigentlichen Hartz-Reformen, das Verhältnis von Arbeitslosengeld und Grundsicherung und auch die Bezugsdauer wird ja nicht grundsätzlich zurückgeführt. Daran hält die SPD auch in Zukunft fest.
Volker Findhammer in Berlin, wo die SPD heute ihre Reform der Reform vorgestellt hat, also die Änderungspläne an der Agenda 2010.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Für, ja, so 33,5 Millionen Dollar damals gekauft, vor fast 90 Jahren. Und jetzt für 1.300 Millionen, also 1,3 Milliarden Euro verkauft. Opel geht von GM an PSA. Auch wenn man diese beiden Geldbeträge nicht so wirklich vergleichen kann, man merkt trotzdem, da geht eine Ära zu Ende von fast 90 Jahren. PSA, Peugeot, Citroën und General Motors haben sich geeinigt. Die Franzosen, die zahlen diese 1,3 Milliarden Euro. Die 19.000 deutschen Mitarbeiter haben bis Ende 2018 eine Jobgarantie, aber viele rechnen mit einem harten Sanierungsweg, gerade in den Standorten Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach. Die Radio-Wissen-Korrespondent Marcel Wagner in Paris. Du hast für uns heute Vormittag die Pressekonferenz verfolgt, in der die Details des Verkaufs bekannt gegeben worden sind. Welche Konsequenzen wird dieser Deal haben?
Nun, zunächst mal gab es gute Nachrichten heute. Der PSA-Chef Carlos Tavares hat heute noch einmal bestätigt, die Zusagen, die General Motors schon für Deutschland, für Opel gemacht hat, die werden wir natürlich einhalten. Das heißt also kein Personalabbau bis 2018 an den deutschen Standorten und auch keine Standortschließungen bis 2020. Aber da kam natürlich, wie aus der Pistole geschossen, sofort die Frage von den deutschen Journalisten, ja und danach, was heißt das danach? Und da hat Carlos Tavares heute noch einmal gesagt, also danach kann er erstmal keine Zusagen machen, aber für ihn persönlich gilt ganz klar, seine Philosophie fußt nicht darauf, Stellen irgendwo abzubauen oder Betriebe zu schließen. Das hat er auch bei PSA nicht gemacht, sondern er gibt Vorgaben und wenn es denn Opel am Schluss gelingt, diese Vorgaben zu erfüllen, ohne dass Stellen abgebaut werden, dann ist das gut so und das ist natürlich erstmal eine gute Nachricht für die Opelaner, denn es liegt sozusagen, auch wenn die Vorgaben sportlich sein werden, es liegt in ihrer eigenen Hand, für die eigenen Stellen zu sorgen.
Aber jahrelang hat Opel rote Zahlen geschrieben. Für dieses Unternehmen hat jetzt dieser französische Autobauer eben 1,3 Milliarden Euro überwiesen, sage ich jetzt einfach mal. Warum? Was erhoffen Sie sich alles durch den Kauf?
Also die Strategie ist zweiteilig sozusagen. Carlos Tavares, der hat heute noch einmal bekräftigt, er will wachsen und er bekommt natürlich jetzt mit dem Kauf von Opel rund 1,1 Millionen Fahrzeuge im Jahr dazu, die er verkaufen kann und damit rückt PSA sozusagen zur Nummer 2 in Europa auf, gleich hinter VW. Der Abstand ist zwar immer noch gewaltig, VW verkauft in der Welt rund 10 Millionen Autos im Jahr und dann hat er noch eine weitere Strategie, das hat er heute nochmal betont, er sagt nämlich, das mag uns nun passen oder nicht als französisches Unternehmen, aber in manchen Teilen der Welt, da will man einfach von französischen Autos nichts wissen. Und Opel als deutsche Automarke ist sozusagen für uns jetzt die Eintrittskarte in genau diesen Gegenden, denn da können wir neben unseren beiden großen Marken Peugeot und Citroën in Zukunft eben auch deutsche Autos verkaufen, Opel.
Was ja immer sehr interessant ist bei Opel, sind ja diese ganzen Patente, diese uralten Patente. Da gab es ja auch noch Streitigkeiten jetzt bei dem Verkauf. Wie haben die das jetzt geregelt? Was hat da PSA jetzt gekauft?
Das konnte man heute noch nicht so genau sagen. Da wird wohl im Hintergrund wahrscheinlich ziemlich viel verhandelt worden sein. Es geht zum Beispiel um die Elektrotechnologie. Opel will ja wie viele andere Autobauer gerade in Zukunft eben mehr Elektroautos verkaufen und hat gerade erst mit dem Ampera E ein Modell auf den Markt gebracht mit einer unglaublichen Reichweite. Man hat da die Konkurrenz sogar ein bisschen düpiert, ist also sehr gut aufgestellt eigentlich im Moment. Aber tatsächlich kommen die Patente aus Amerika, nämlich von General Motors. Und wie genau es da jetzt aussieht, welche Patente hin und her geschoben werden, das war nicht richtig klar. Was man raushören konnte, ist schon so, dass Opel zumindest zunächst mal Zugriff darauf hat, also einfach, dass sie die Modelle weiterführen können, die jetzt gerade schon im Bau sind, aber dass sie sich eben auf Dauer dann wohl eben auf eigene Forschungsergebnisse verlassen müssen. Also es kann durchaus sein, dass eben nach und nach doch viele dieser Lizenzen und Patente dann abgezogen werden und dann eben PSA auf eigene Ergebnisse zurückgreifen muss.
Kannst du noch was sagen zu diesem Kaufpreis 1,3 Milliarden Euro? Ist das eher, ich sag mal, ein Schnäppchen oder wäre das günstiger gegangen vor ein paar Jahren, als Bochum so in der Diskussion war? Da wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen, Opel zu kaufen, oder nicht?
Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Erstmal hört sich aber 1,3 Milliarden für einen Autobauer wie Opel jetzt auch nicht nach so viel an. Aber eben, man muss natürlich auch einfach wissen, wo kommen sie denn her? Sie haben in den letzten 16 Jahren 15 Milliarden Euro Minus gemacht. Mhm. Das ist natürlich auch ein Batzen und das muss man auch erstmal wieder rausholen. Auf der anderen Seite sagt der Chef von Opel, Karl Thomas Neumann, der sagt immer, wir wären eigentlich dieses Jahr schon wieder in den schwarzen Zahlen, wenn uns der Brexit nicht in den Rücken gefallen wäre. Das heißt also, Opel ist durchaus gerade auf dem Weg zurück in die Gewinnzone und wie genau diese 1,3 Milliarden Euro dann jetzt einzuordnen sind, naja, man wird sich im Hintergrund schon sehr gut auf einen guten Preis geeinigt haben von beiden Seiten. Das sind ja erfahrene Manager, da wird keiner zu viel oder zu wenig irgendwie berechnet haben.
Die Radiowissen-Corrie, Marcel Wagner in Paris zum Verkauf von Opel an PSA.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Ich sehe gerade so ein Video von Mats Hummels auf dem Weg zum Mannschaftsbus. Er hat irgendwie ganz cool so ein paar Akten in der Hand und einen Kaffee im Becher auf den Akten stehen. Und der kippt natürlich genau in dem Moment, kurz bevor er einsteigen will, kippt er um. Yeah. Er ist komplett voll mit dem heißen Kaffee auf seinem tollen Jackett. Und der Müller kommt um die Ecke und lacht sich kaputt. Ätzend, oder? Kaffee, heißen Kaffee über sich schütten. Jetzt, ja, schönes Video. Wir kommen von heißem Getränk zu eiskaltem, nämlich zu Tiefkühlkost heute Abend. Heute ist nämlich der Tag der Tiefkühlkost. National Frozen Food Day gibt es tatsächlich. Und das ist kein zufälliges Datum, heute am 6.3. Dahinter steckt sogar eine recht spannende Geschichte, Pascal.
Ja, das ist die von Clarence Birdseye, ein US-amerikanischer Fischereibiologe. Und der hat 1923 auf einer Arktisreise entdeckt, hey, die Einheimischen, die konservieren ihren frisch gefangenen Fisch ja im Eis. Und der Speck schmeckt später immer noch, wenn man ihn auftaut. Also hat Birdseye sich dann eine eigene Anlage gebaut zum Schockgefrieren. Und die hat er wiederum später verkauft an die Goldman Sachs Trading Corporation. Und die hat dann am 6. März 1930 die erste Tiefkühlkost auf den US-Markt geworfen. Heute vor 77 Jahren.
Und ich habe auch noch gelesen, heute ist auch noch Oreo-Keks-Feiertag. Yeah. Jetzt mal ehrlich, das sind doch alles so Jubiläen der Lebensmittelindustrie, also Marketing-Stunts, oder nicht?
Ja, wieso der Valentinstag für die Tiefkühltruhe, könnte man schon denken. Aber nein, Frozen Food Day, der ist 1984 von Ronald Reagan festgelegt worden. Es gibt eine Proklamation Nummer 5157 im Netz nachzulesen und zum Brüllen. Das verweist also wirklich auf die Rolle von Tiefkühlkost im Zweiten Weltkrieg und in der Raumfahrt. Spricht von Pionier- und Forschergeist in diesen Dingen. In hohem Tone fordert dann Reagan, Tiefkühlkost jährlich mit angemessenen Zeremonien zu feiern.
Ja, mein Gott. Da können wir heute Abend noch den Tiefkühlkost-Gag unterbringen. Ich habe mir letztens zum Beispiel noch kochendes Wasser eingefroren, kann man immer gebrauchen.
Okay? Ja, ja, wenn man es warm macht, schmeckt es wieder.
Oder einen heißen Kaffee, da sind wir wieder bei Mats Hummels. Das war die Redaktionskonferenz am Montagabend, am Tiefkühlkosttag. Pascal Fischer war da, danke.
Tschüss, yummy, yummy.
Am Mikrofon Ralf Günther, bye.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.